wie kann man also auch diesen Suffizienzbegriff positiv also übersetzen und positiv in die öffentliche Debatte bringen? Weil da waren wir der Meinung, davon hängt sehr viel ab, also Menschen mitzunehmen. Und da war letztlich ein zentraler Punkt. Wir haben auch in Brandenburg sehr viele gute, positive Beispiele, dass es geht. Dass es geht, nachhaltiger zu produzieren und zu konsumieren und diesem Suffizienzgedanken zu folgen. Wir fangen da nicht von null an. Aber diese Beispiele, die oft gar nicht so in der öffentlichen Debatte sind und in der öffentlichen Wahrnehmung, die nochmal stärker in den Mittelpunkt zu rücken, auch unserer Arbeit, aber eben auch in dem der Landesregierung, das war ein wichtiger Punkt. Und was auch die praktische Umsetzung vieler Aspekte dieses Themas betrifft, kam vor allen Dingen also dieses zentrale, also kombinierte Nutzungen von Ressourcen, Flächen bis hin so zu Kreislaufwirtschaft. Das war dann so die zentrale Diskussionsachse. Damit möchte ich es bewenden und vielleicht, wenn es die eine oder andere Ergänzung noch aus denjenigen von denjenigen gibt, die in der Arbeitsgruppe mit vertreten waren.
Von denen, die da mit dabei waren, vielleicht noch Ergänzungen, Dinge, die noch wichtig sind zu Konsum und Suffizienz. Ja, ein positiver Spruch wäre, weniger ist mehr. Ja, das ist ja schon,
Ja,
ja.
würde es ja gut reinpassen, klar.
Ja, Qualität statt Quantität. Ja, also kriegen wir jetzt ganz viele tolle Bonbons. Ja, das ist gut. Sonst noch jemand, der einen guten Vorschlag hat? Gut, dann würde ich sagen, dass wir zunächst mal Herrn Prüfer ganz herzlich danken, der nicht geprüft hat, sondern vorgetragen hat. Und Frau Molitor, die jetzt gerade prüft, wir werden ihr den Dank weiterreichen. Und dann würde ich gerne zur Arbeitsgruppe gehen. Das war die Arbeitsgruppe Nachhaltiges Bauen. Und da ist Herr Rudolfi schon da. Wenn Sie es auch, ja,
Ja,
Sie
alles klar,
kriegen wir das
danke.
Mikrofon. Ich freue mich über Ihren Bericht.
Ja, da geht auch mal da hoch. Da geht, ja. Ja, meine Damen und Herren, wir haben natürlich, nachhaltiges Bauen ist ein sehr breites Thema und wir haben am Anfang überhaupt erstmal geklärt, worüber reden wir. Reden wir jetzt über die Frage, wie baut man nachhaltig, oder reden wir über die Frage Klimaschutzziel und wie kriegen wir das denn eigentlich gebacken, die ganze Geschichte. Entscheidung war, glaube ich, für Zweiteres. Wir wollten die Klimaschutzziele uns kritisch mal ansehen. Und da knüpfe ich gleich mal an, ganz schnell an die Suffizienzdiskussion, die natürlich bei uns auch eine Rolle spielt, aber nicht so angesprochen wurde. Bis auf einen kleinen Aspekt im Neubaubereich. Müssen wir eigentlich auf 50 Quadratmeter pro Person leben oder können wir, so wie ich früher als Kind, noch auf 30 leben? Technisch effizienter sind wir geworden, 18% effizienter, aber wir haben deutlich mehr Flächenverbrauch. Insofern ist der Schuss, wenn man so will, nach hinten gegangen. Also wir haben quasi mit viel Technik es geschafft, das Ziel zu verfehlen. Das nur als kleines Beispiel zur Suffizienz. Aber wir haben uns dann nochmal angeguckt, was auch in Anknüpfung heute Morgen von Herrn Hirschel, was eigentlich die Klimaschutzziele von uns wollen an der ganzen Geschichte. Und kleine Statistik, Brandenburg hat ungefähr 690.000 Wohnungen. Und von diesen 690.000 Wohnungen oder Wohngebäuden, davon stammen etwa 430.000 aus der Zeit vor 1989. Von denen wiederum stammen ungefähr 260.000 Wohngebäude von vor dem Krieg, vor dem letzten. Und davon wiederum haben die Hälfte der Wohngebäude eine schlechte Effizienzklasse, eine schlechte Energieklasse, also die letzten beiden. Das sind dann so die Worst-Case-Situationen. Jetzt ist natürlich richtig, wo sagt Worst First, also erstmal da reingehen, wo es am schlimmsten ist. Wenn ich jetzt an die Sanierung denke, logisch ist am effizientesten. Sind aber immer noch 260.000 Gebäude. Und daraus entspann sich dann eine Debatte über die Frage, zu welchem Preis kriegen wir das denn überhaupt hin in Brandenburg? Ich meine, das ist eine große Zahl von Gebäuden. Dann haben wir eine ländliche Struktur. Wir haben eine Situation, wo etwa 50% der, also die Gebäude werden zu 90% eigengenutzt, davon sind etwa 50% über 60 von den Menschen, die da leben. Wir hatten einen Kollegen da aus Strausberg, der sich beruflich damit beschäftigt, auch mit diesen Beratungsgeschichten, der auch sagte, es ist quasi eine aussichtslose Situation, wenn man so will. Es ist eine Sackgasse. Die geht da los, dass man dann kein Darlehen mehr kriegt. Die geht weiter, dass man das Geld, was man braucht, im Gebäude gar nicht mehr abbilden kann. Das heißt, es ist gar nichts mehr da zum Beleihen oder nicht ausreichend und so weiter und so weiter und so weiter. Dazu kommt, haben wir auch schnell realisiert, dass man zwar über Wärmepumpen, Photovoltaik redet, aber natürlich das Haus erstmal ertüchtigt werden muss. Das heißt, ich muss erstmal ganz viel Geld investieren, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, ob ich solche Technologie da einsetzen kann, die dann gegebenenfalls gefördert wird. Dieses Geld ist so nicht da. Wenn ich es aufs Haus beziehe, kam mehrfach von verschiedenen Teilnehmern die Meldung, das geht nicht, das können die nicht bezahlen, wir können die alten Leute da nicht ausbluten. Wenn sie denn überhaupt noch was für ihre Rente haben, dann können sie das da nicht reinschieben, das ganze Geld. Das funktioniert einfach nicht. Es sei denn, ich mache jetzt noch 100% Finanzierung vom Staat, das ist natürlich dann wieder eine andere Nummer. Am Schluss, Ergebnis, es gibt noch viele andere Konflikte, nicht nur den sozialen Konflikt an der Stelle. Es gibt auch noch den Konflikt Landflucht, wenn Menschen jetzt ein Haus möglicherweise gar nicht mehr kaufen können, war auch ein Bericht von einer jungen Familie, weil sie plötzlich vor einem riesigen Sanierungsaufwand steht, zu dem sie gesetzlich verpflichtet ist, den sie aber auch wiederum nicht leisten kann bei dem Haus. Haus war günstig, ja, aber jetzt geht es dann halt nicht weiter. Stichwort Landflucht. Wie kriegen wir eine Aufwertung? Das wollen wir ja im Gegenteil. Dann dieser Gemeinden und Gebiete dann auch noch hin. Also es ist sehr, hörte sich sehr nach Dilemma an und im Ergebnis ist so, dass man schon wird zweigleisig fahren müssen. Da bildet der dann gesetzlich möglicherweise verpflichtend werdende Wärmeplan für die Gemeinden, für die Städte und für die Kommunen, der bildet da eine Grundlage. Das heißt, ich muss auf der einen Seite bei dem Gebäude bleiben, auf der anderen Seite muss ich im Quartier denken, ich muss in der Kommune denken und muss ein Monitoring in jedem Falle machen, was genau wird verbraucht, welche Möglichkeit hat die Kommune X am Ort Y, was bietet sich hier an, Nahwärmenetz neu zu machen, regenerative Energien zentral zu gewinnen, wie auch immer, was da natürlich einfacher ist, im Gemeinschaftsbesitz, damit also der Widerstand nicht zu groß wird. Wir kennen die Beispiele genossenschaftlicher Besitz von Windrädern etc. So, nur diese Zweigleisigkeit, die kann, wenn überhaupt, dann zum Erfolg führen. Und dann muss man sich natürlich darum kümmern, über eine entsprechende Förderpolitik, dass man die sozialen Härtefälle an der Stelle natürlich abpuffert, so gut es eben geht. Richtiger wäre es, einen Vorschlag habe ich hinterher nochmal gebracht, wenn man sich gar nicht erst darum kümmert, was die da eigentlich treiben, sondern wenn man von vornherein auf das geht, was die EU jetzt endlich auch übernommen hat, was wir seit vielen Jahren fordern, redet nicht über einzelne Maßnahmen, redet nicht über Technologien, sondern redet einfach nur über ein Ergebnis. Und wenn mir einer nachweisen kann, dass er ein Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter und Jahr gespart hat, dann kriegt er 10.000 Euro, Schluss aus. Wäre natürlich viel einfacher. Das war der Stand. Also so richtig hoffnungsfroh war das Ergebnis nicht, was wir hatten. Eher ein bisschen, defetistisch würde ich nicht sagen, aber muss sich doch eine ganze Menge ändern, bevor wir da von Erfolg reden könnten.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr, ich glaube, Herr Dorfi, dass Sie das so deutlich gemacht haben. Es hat ja auch keinen Sinn, sagen, schön Wetter machen und ins Wolkenkuckucksheim hier zu begeben, sondern wir müssen eben sagen, das ist eine große Herausforderung. Der Wärmebereich ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, mehr noch als die Mobilität und mehr noch als der Elektrizitätsbereich. Und da muss was getan werden. Ja, und Sie haben ja auch die Punkte gesagt, vielleicht mehr Flexibilisierung in den Maßnahmen, aber die Ziele müssen natürlich erreicht werden. Gibt es von Ihrer Seite zunächst noch, die in der Gruppe waren, noch Ergänzungen? Haben Sie, hat Herr Dorfi irgendwas vergessen? Beziehungsweise dann gibt es noch Rückfragen an die Gruppe. Herr Stock.
Eine Frage. Es wird ja jetzt auch viel diskutiert, wie man im Gebäude sowohl energetisch wie auch beim Gebäude selber Holz nutzen kann. Brandenburg hat ja sehr viel Holz. Wurde das diskutiert?
Nein. Kurz, aber das Problem beim Holz, das ist ja nun ein eigenes Fass, was man ansticht an der Stelle. Wir leben im Moment mit dem sozusagen mit dem Trend, Holz rettet die Welt. Wenn wir es also denn verbauen, gleichzeitig Wir hatten eine Vordiskussion mit Frau Blosser da auch über die Frage, das stimmt natürlich nicht, wenn wir die Stoffströme im Wald uns genau ansehen und die CO2-Speicherung uns genau ansehen und alles mal versuchen zu berücksichtigen, dann ist das nicht so einfach mit den nachwachsenden Rohstoffen. Da haben es die Kolleginnen und Kollegen mit Strohgräsern und so weiter schon leichter. Beim Holz ist diese Diskussion nicht zu Ende gedacht. Das muss man einfach feststellen. Fazit ist, gut ist es auf jeden Fall, aber sparsam muss man es machen. Man darf damit jetzt auch nicht rumasen. So viel haben wir davon auch nicht. Reichen tut's nicht. Wir importieren.
Ja, vielen Dank. Sie sagen auch nicht die Patentlösung. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das deutlich zu machen. Ja, es ist auch ein begrenzter Rohstoff. Ja, selbst wenn er nachwächst, aber er wächst ja auch langsam nach. Von daher und hat natürlich viele ökologische Funktionen. Gibt es noch weitere Rückfragen oder Ergänzungen? Wenn das nicht der Fall ist, ganz herzlichen Dank, Herr Rodolfi, dafür, dass Sie das hier mitgeleitet haben. Und wir geben es jetzt weiter an die dritte Gruppe. Da geht es jetzt sagen um die Beteiligung an der Umsetzung des Klimaplanes. Frau Schelte, wollen Sie es machen oder macht es Frau Schwerfeld? Ah, okay, dann wäre es schön, wenn Sie das übernehmen könnten. So, Sie kriegen auch ein Mikrofon.
Danke. Okay. Also wir haben in zwei Teilen diskutiert, ich werde jetzt aber nur den zweiten Part sozusagen zusammenfassen. In der ersten Runde haben wir nochmal die Frage, also haben erstmal eine ausführliche Kennenlernrunde gemacht und nochmal gefragt, wer arbeitet denn in welchen Bereichen schon für Klimaschutz und was bräuchten die einzelnen Akteure, um noch besser für den Klimaschutz aktiv werden zu können? Und da haben wir auch ganz viele hervorragende Ideen gesammelt, die würde ich jetzt aber nicht zusammenfassen, sondern wir haben dann in der zweiten Runde uns nochmal angeguckt, was steht denn im Klimaplan Gutachten, also das, was Herr Hirschel auch heute Vormittag vorgestellt hat. Da gibt es eine Sektion, die heißt, oder ein Handlungsfeld, das heißt Klimagovernance. Und da gibt es einen Vorschlag, dass zivilgesellschaftliche Akteure auch an der Umsetzung vom Klimaplan beteiligt werden sollen, also in dem Prozess der Umsetzung. Also es wird ja eine Zieldefinition geben, Klimaneutralität 45. Und dann wird es regelmäßig Evaluationen geben, sind wir denn auf dem Zielpfad oder nicht? Und wenn wir nicht auf dem Zielpfad sind, muss nachgeschärft werden und wie werden sozusagen die Maßnahmen definiert, die man dann ergreift, wenn wir nicht auf dem Zielpfad sind? Und in diesem Prozess soll Zivilgesellschaft auch involviert werden. Und da gibt es eben einen Vorschlag im Klimaplangutachten, dass man eine zivilgesellschaftliche Plattform aufbauen soll, die eben in diesem Prozess dann begleitet und auch sich Maßnahmen überlegt oder Nachschärfmechanismen überlegt. Und wir haben in unserer Arbeitsgruppe darüber diskutiert, wie könnte denn diese Plattform, dieses Gremium, was auch immer, wie könnte das aussehen und was haben wir da für Ansprüche an dieses Gremium? Genau. Und da haben wir jetzt verschiedene Sachen gesammelt. Und zwar zum einen wurde gesagt, man muss sich gut überlegen, wo ist das denn angesiedelt? Gerade in der ersten Runde wurde viel auch darüber diskutiert, ja, wenn das Umweltministerium dem Wirtschaftsministerium nachgeordnet ist, dann ist es auch immer ein bisschen schwierig. Also eigentlich, wenn wir Klimaschutz ernst meinen, müssten eigentlich diese ganzen Klimaschutzziele übergeordnet über andere politische Ziele sein, um das wirklich umsetzen zu können. Genau, deswegen, solange es so ist, dass es oft das Umweltministerium den Kürzeren zieht, ist es vielleicht gar nicht so gut, das beim Umweltministerium anzusiedeln, sondern vielleicht sogar beim Wirtschaftsministerium oder sogar beim Finanzministerium, um da sozusagen diese Feedback-Schleifen zu haben. Also genau, da wurde drüber diskutiert, wo siedeln wir das an, wo hat es die meiste Schlagkraft und wo berät es dann auch das Ministerium, das am Ende wirklich sagt, wo es lang geht. Dann haben wir gesagt, es gibt vielleicht auch zwei verschiedene Ziele, die Zivilgesellschaft verfolgt in der Begleitung von Klimaschutzmaßnahmen. Und ein Ziel ist das, was wir ja in der Plattform auch machen, sehr viel Vernetzung. Und da haben wir gesagt, damit sich eben die Akteure, die schon im Land Brandenburg sich mit Klimaschutz auseinandersetzen, dass die sich kennenlernen und besser vernetzen. Wir haben gesagt, dieser Teil könnte gut in der Nachhaltigkeitsplattform integriert werden, dass man hier auch nochmal einen stärkeren Fokus auf Klimaschutz setzt und genau hier die Vernetzung stattfinden kann. Das andere ist aber ein anderes Ziel, diese Maßnahmen genau zu begleiten und da Empfehlungen zu erarbeiten. Und da kam die Idee auf, ob man nicht BürgerInnenräte, also zufällig ausgeloste BürgerInnenräte zusammensucht, die für ein Jahr gewählt sind und für ein Jahr lang oder vielleicht zwei diesen einen Zyklus von der Klimaplanumsetzung begleitet. Und nach einem oder zwei Jahren ist es dann wieder ein neu zusammengelostes Gremium, wie viele Menschen da reinkommen. Aber das ist dann nochmal die Frage. Aber damit hätte man eine Möglichkeit, Akzeptanz zu schaffen und mal auch andere Akteure mit an Bord zu holen. Und Menschen wären da in ihrer als Privatperson drin und nicht als Funktionsträger von ihrer Arbeitsstelle. Hier in der Plattform sind wir ja oft als Funktionsträger von unserem Engagement, von unserer Arbeitsstelle. Und in so einem Bürgerbeteiligungs- oder in so einem Bürgerinnenrat würden Menschen wirklich als Privatpersonen da sein und könnten da nochmal auf einer anderen Ebene diskutieren, wenn man wirklich eine zivilgesellschaftliche Perspektive in dieser Evaluation mit reinbringen müsste. Also da muss man sich genau überlegen, für welches Ziel der Begleitung wähle ich welches Format. Dann haben wir gesagt, dass es für diese Maßnahmenbegleitung auch eine gute mediale Begleitung braucht, damit eben das, was da diskutiert wird und was da an Empfehlungen kommt, auch wirklich auf Akzeptanz stoßen kann. In der gesamten Bevölkerung braucht es eben eine breite mediale Begleitung davon, was da diskutiert wird. Ja, wir haben nochmal festgehalten, Klimaschutz ist ja kein Thema, was uns jetzt die nächsten 5 Jahre begleitet und dann irgendwie nicht mehr, sondern es wird uns die nächsten 50 Jahre oder länger begleiten. Das heißt, wir wären auch gut beraten, sozusagen jetzt mit der Umsetzung vom Klimaschutz auch neue demokratische Praktiken auszuprobieren, wie eben zum Beispiel diese BürgerInnenräte, und das sozusagen auch in einem Klimaplan zu verankern, dass wir in die Umsetzung gleich diese neuen Formate auch ausprobieren. Genau, dann braucht es auf jeden Fall Verbindlichkeit und einen klar gesetzten Umgang mit den Ergebnissen. Also es kann eben nicht sein, dass man Menschen in einen Raum setzt und dann diskutieren die und machen tolle Vorschläge und am Ende passiert nichts mit den Vorschlägen. Also es muss irgendwie von Anfang an klar sein, worüber diskutieren die und was passiert dann am Ende auch wirklich mit den Ergebnissen. Genau, und dann wurde noch ein Punkt genannt, den ich auf jeden Fall auch ganz spannend finde, dass man vielleicht, wenn man so einen zusammengelosten BürgerInnenrat hat, nicht nur darauf guckt, was die inhaltlichen Punkte sind, sondern auch ein bisschen Soft Skills vermittelt in gewaltfreier Kommunikation oder in Gesprächsregeln, dass man auch einen guten Rahmen zusammen hat und gut diskutieren kann, auch nicht immer die gleichen Menschen zu Wort kommen, sondern irgendwie alle auch die Möglichkeit haben, einen Beitrag zu leisten, und dass man auch damit ja demokratisches Miteinander fördern kann, wenn man diese Gremien nutzt, um auch so ja Soft Skills, also Fähigkeiten im Diskutieren irgendwie nochmal neu zu erlernen und den Leuten mit auf den Weg zu geben. Genau, so viel haben wir dann nochmal diskutiert zu diesem Prozessbegleitung. Mal gucken.
Ja, bleiben Sie noch einen Moment da. Ja. Zunächst nochmal an die Runde selber, die doch dabei war. Also dieses Thema auch, wie können wir den Klimaplan dann tatsächlich auch durch die entsprechenden zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, sowohl, ich sag mal, auf der Ebene der gesellschaftlich organisierten Gruppen, aber eben auch bei den nicht organisierten Bürgerinnen und Bürgern, solche Bürgerinnenräte, von denen gerade gesprochen worden ist, unterstützen. Das war jetzt ein Stück weit die Quintessenz. Aber gibt es da noch andere Dinge, die vielleicht zur Sprache gekommen sind, die Sie noch hier mit einbringen wollen? Ob Sie haben es gut zusammen. Ja, Herr.
Ja, wir hatten ja in der ersten Runde auch eine ganze Menge spannender Ideen. Besteht noch eine Chance, dass wir die irgendwie bewahren können?
Ja, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, aber Franziska hat die alle eingesteckt und wird die digitalisieren, und das wird dann auch mit in die Dokumentation von dem Tag einfließen, auf jeden Fall.
Ja, da kann ich gleich was zur Dokumentation auch sagen, weil das gerade jetzt schon angesprochen worden ist. Vielen Dank, Herr Stock. Ja, dann brauche ich das zum Schluss nicht zu machen. Wir werden sehr zeitnah eine Dokumentation dieses heutigen Tages fertig machen. Frau Matuschke hat schon mir signalisiert, dass sie das in den nächsten Tagen, vielleicht nächste Woche auch fertigstellen wird. Dort werden wir also alle diese Dinge auch aus den Arbeitsgruppen heraus, was wir bekommen, entsprechend dokumentieren, und das bekommen Sie dann alle zugeschickt, sofern Sie sozusagen Ihre E-Mail hier gelassen haben. Also von daher ist es nicht verloren, sondern es geht also an Sie, und dann können Sie auch die Dinge, die jetzt im ersten Teil dieser Arbeitsgruppe bearbeitet worden sind, dann auch nochmal nachvollziehen. Gibt es noch Rückfragen an Frau Schelte? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich jetzt auch zur letzten Arbeitsgruppe kommen, und das ist Klimaschutz in Kommunen. Und dann würde ich Frau Pieck bitten, dass sie uns das noch etwas nahe bringt. Vielen Dank, Frau Pieck.
Jo, wir sind das Thema Klimaschutz in Kommunen etwas sozusagen aus der Perspektive Erfahrungsaustausch. Austausch angegangen. Also ich habe quasi angeboten, dass man sich so in die Suche bietet Position sozusagen begibt, um mal in Erfahrung zu bringen, wer kann dann Erfahrungen vielleicht einspeisen oder wer sucht auch Kompetenzen vielleicht. Und das hat sich sehr gelohnt. Ich werde das jetzt nicht alles wiedergeben, aber die praktische Erfahrung der Einzelnen ist immer ganz toll. Ich muss allerdings dazu sagen, dass unsere Gruppe relativ wenig Vertreterinnen aus der kommunalen Verwaltung hatte. Es waren weitgehend Akteure, die kommunal nah arbeiten, also Projekte, Liedergruppe, Naturparkverwaltung und so weiter, aber nicht unbedingt die Kommunalverwaltung im engeren Sinne. Davon hatten wir nicht so viele Vertreterinnen in der Runde. So. Es ist ein bisschen unsortiert, gebe ich zu, was ich jetzt hier vortrage, aber trotzdem soll es gesagt werden. Also, ein wichtiger Punkt war, dass Konzepte, also hier kam ja schon dieses Thema Kommunikationsstrategie sozusagen, dass es das unbedingt bedarf. Und da spielt unter anderem auch mit hinein, dass Konzepte auf der kommunalen Ebene oder aus der Landkreisebene heraus sozusagen aus der Perspektive der Verwaltung geschrieben sind und weniger sozusagen aus der Sicht des jeweiligen Nutzenden. Also das konkrete Beispiel war in dem Fall ein Mobilitätskonzept, ist nicht aus der Sicht der Fahrgäste geschrieben und so weiter. Also wir müssen diese ganzen Konzepte im Sinne der Kommunikation viel mehr aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger wirklich uns nochmal sozusagen anschauen, inwieweit die dort passfähig sind. Dann zeigte sich auch eine Herausforderung, sage ich mal ein bisschen salopp, an unserem föderalen System, sprich mal eine ganz andere Ebene, die kommt noch, die erwartete, der erwartete Punkt. Jetzt bin ich eher sozusagen erstmal an dem Punkt Landkreisgrenzen und Bundeslandgrenzen. Die Hürden, die sich bei Fragen wie zum Beispiel Mobilitätsgesetz und so weiter stellen und die immer wieder sagen, dann an Landkreis- und Bundeslandgrenzen auf Schwierigkeiten stoßen. So, dann sind wir schon eher sozusagen bei dem Punkt föderales System, was jetzt wahrscheinlich jetzt erwartet wurde, nämlich dieses Thema Pflichtigkeit. Und zwar war sozusagen das Beispiel, was kam, war, dass die PV-Pflicht nur möglich ist, wenn die Kommunen einen Einfluss auf das Gebäude haben aktuell. Das heißt, es wäre eben wirklich wünschenswert, das haben wir ja heute auch schon vom Eberswalder Bürgermeister gehört, dass wir nicht nur einen Klimaplan, sondern ein Klimagesetz bekommen. Des Weiteren wird an diesen Klimaplan die Hoffnung geknüpft, dass damit tatsächlich ein strategischer Rahmen gesetzt wird. Jetzt immer wieder bei dem bei der Kommunikation, was jetzt sozusagen bei dem Wärmegesetz der Bundesregierung ja schwierig gelaufen ist, hinsichtlich der Überforderung quasi der Bürgerinnen, ist, dass gewisse strategische Rahmen, wie zum Beispiel Wärmeplanungen in den Kommunen noch gar nicht vorhanden sind, an denen diese sich orientieren können. Ja, also da wurde die Reihenfolge quasi gar nicht richtig bedacht. Das muss zukünftig, um die Bürgerinnen besser mitzunehmen, interessanterweise bin ich immer wieder bei den Bürgerinnen, obwohl ich ja die Kommunalgruppe hier vertrete, aber trotzdem, um die sozusagen dort besser mitzunehmen. Dann wurde der Wunsch geäußert, dass sich Kommunen und die Zivilgesellschaft hinsichtlich des Klimagesetzes viel stärker sozusagen auch nochmal an die Öffentlichkeit, wenn sie stärker einfordern, bestimmte Rahmengebungen, damit auch der Landtag an dieser Stelle stärker gefordert ist, den Klimaplan oder noch wünschenswerter ein Klimagesetz tatsächlich auch schnell zum Beschluss zu bringen. Zum Thema Pflichtigkeit haben wir heute Morgen hier auch noch ein Beispiel ja schon gehört, was sozusagen das Erfordernis beschreibt, nämlich wenn die Kommunen in den Haushaltsvorbehalt kommen, was ihren Handlungsspielraum natürlich erheblich einschränkt. ja, und dann schnell mal Klimaschutzmaßnahmen viel weiter nach hinten rücken lässt als gewünscht. Und dann kam natürlich noch das Thema Genehmigungszeiten auf die Agenda, die auch oftmals nach wie vor als schwierig empfunden werden. Was hilfreich wäre, das habe ich selber erlebt, ist, wenn wir mal eine Übersicht hätten aus dem Land Brandenburg, welche Klimaschutzmanagerinnen es in den Kommunen gibt, im Sinne des Erfahrungsaustausches, der Vernetzung und so weiter. Das ist tatsächlich sehr mühselig. Das wäre tatsächlich schon mal auch mit Blick auf vielleicht eine zukünftige Klimaagentur schon mal sozusagen, dass man da an der Stelle sozusagen eine bessere Vernetzung hinkriegt, schon mal ein erster Wunsch. Und, ups, was war noch der letzte Punkt? Ach, nö, das war der letzte Punkt, glaube ich. Genau, okay, genau.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Übersicht hier.
Perspektive und Kommune bestehen ja eben auch aus Bürger und Bürgerinnen. Ja, insofern ist da die Verbindung da gegeben. Gibt es aus dieser Gruppe noch Personen, die etwas nachtragen oder hinzufügen wollen, die dabei waren? Sei es aus den kommunalen Verwaltungen selber oder eben aus den kommunalnahen Dienstleistungsgewerbe? Ja, Sie haben, glaube ich, auch ins wunderbar alles zusammengefasst. Gibt es da noch eine Rückfrage an Frau Pick? Ja, sagen wir so offen, klar gesprochen, Frau Pick, vielen Dank dafür, dass Sie uns das hier so nahegebracht haben und dass wir dann eben auch diese, ja, sollten wir ruhig mal alle, auch für alle anderen, die sich hier, das wollen wir deutlich sagen, ja alle freiwillig, unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben, um auch diesen Tag heute hier mitzugestalten und eben sich da auch viel Zeit in die Vorbereitung investiert haben. Das, glaube ich, ist dann auch den entsprechenden Applaus wert. Ja, meine Damen und Herren, mit sind wir